Wahlen. So heißt es dann und wann in unserem Land. Alle 4 Jahre Bundestagswahlen, alle 5 Jahre Landtagswahlen in Bayern, dann die Kommunalwahlen. Die Zeit vor so einer Wahl ist Wahlkampf. Die Parteien präsentieren sich. Das Konterfei der Politiker, die gewählt werden wollen, prangt an allen Straßen und Plätzen. Wahlen. So heißt es auch in diesem Frühjahr in unserer Gemeinde. Aber hier präsentieren sich keine Parteien. Das Konterfei von Kandidaten hängt nicht irgendwo aus. Es wirbt keiner für sich. Schon daran zeigen sich Unterschiede zu politischen Wahlen, wenn es in der Gemeinde um Wahlen geht. Worum geht es denn? Es sollen Älteste gewählt werden. Menschen heißt das, die sich nicht selbst bewerben, sondern die Gott gerne in den Dienst der Führung der Gemeinde hineinberufen möchte oder bestätigen. Menschen, die nicht selbst dabei herrschen wollen, sondern die damit dienen möchten. Menschen, die nicht ihre eigenen Interessen verfolgen, sondern Gottes Ziele und Gottes Absichten mit der Gemeinde im Sinn haben. Die Gemeinde, die Ortsgemeinde ist der Leib Christi auf der Erde. Christus ist das Haupt, der seine Gemeinde leitet. Und er hat das so eingerichtet, dass er, um seine Gemeinde zu leiten, Menschen braucht. Menschen, die Glieder an seinem Leib sind, die er dazu ruft und auch befähigt, in seinem Sinne Gemeinde zu leiten. Wer aber soll das sein? Hier seid ihr gefragt, euch darüber Gedanken zu machen, darüber zu beten. Ihr habt es im Gemeindebrief gelesen, jeder hat die Möglichkeit, der Gemeindeleitung Geschwister vorzuschlagen, von denen er denkt, die könnten für eine solche Aufgabe geeignet sein. Die haben Potenzial, dort hineinzuwachsen. Wir werden dann in 3 Wochen Gespräche mit den Betreffenden führen und dann in der Gemeindeleitung weiter beraten, wer dann zur Wahl schließlich anstehen wird. Die Bibel gibt uns dazu einige wichtige Hinweise. Hinweise, welche Aufgaben sie haben, worin ihre charakterliche Beschaffenheit sein sollte, ihre Eignung, ihre geistliche Lebensführung. Aber gerade dazu höre ich manchmal die Frage, wer erfüllt schon alle diese Bedingungen, die dafür genannt werden und erforderlich sind? Eigentlich doch niemand. Ich kann eigentlich niemanden als Kandidaten vorschlagen. Welche persönliche Eignung braucht man eigentlich zum Ältesten? Das ist meine erste Frage. Der Apostel Paulus hat seinem Mitarbeiter Timotheus einmal geschildert, worauf er achten soll, wenn er Älteste einsetzt in der Gemeinde. Und ich bitte euch, einmal darauf zu achten, was ich jetzt vorlese. Wir werden die erste Folie sehen. Das, was wir dort sehen, ist das wirklich eine Überforderung? Sind das überhöhte Anforderungen, die an so eine Person gerichtet werden? Werden da geistliche Helden, werden da Übermenschen beschildert, die in diesen Dienst nur berufen werden können? Glaubwürdig ist das Wort. Wer nach einem Bischofsamt trachtet, der begehrt eine schöne Wirksamkeit. An dem Wort Bischof braucht ihr euch nicht zu stören, das ist nur eine der verschiedenen Bezeichnungen wie Älteste oder Leiter. Für jemanden, der die Gemeinde leitet, der Aufseher heißt das eigentlich, bedeutet aber jemand, der sieht, das Ganze der Gemeinde sieht und sie weiterführen, für sie da sein möchte. Übrigens, man darf den Wunsch haben, mit dazu beizutragen. Das sagt Paulus ausdrücklich. Aber wie soll denn nun sein? Nun gehen wir es mal durch, untadelig. Natürlich heißt das nicht, dass er keine Fehler haben darf, aber dass er unbeschuldigt ist, wenn er seinen Dienst tut. Nicht fehlerfrei. Der Mann einer Frau, also er muss nicht verheiratet sein, aber wenn, dann mit einer Frau und ihr auch treu. Nüchtern, das meint den geistlichen klaren Sinn, der gepaart ist mit Wachsamkeit, wenn der Gemeinde Gefahren drohen, auf einen falschen Weg geführt zu werden. Besonnen ist jemand, der nicht von starken Gefühlen hin und her gerissen ist, der bedächtig ist, selbst beherrscht. Gastfreundlich, das heißt, er ist kontaktfreudig, er hat Interesse an anderen, sodass er auch sein eigenes Haus öffnet für Menschen, sein Herz öffnet für ihre Nöte und ihre Fragen. Nicht dem Wein ergeben, dem Bier müsste man eigentlich hier ergänzen. Also kein Zechkumpan, der leicht einmal einen über den Durst trinkt. Er soll seinen Alkoholgenuss beherrschen. Kein Schläger oder Raufbold, ja, die gab es damals auch schon. Er muss seine Impulse beherrschen können. Nicht habsüchtig, sondern gütig, also einfühlsam, nicht rigoros gesetzlich, friedfertig, jemand also, der Konflikte entschärft und auf Lösungen aus ist, nicht geldgierig, jemand, der seinem Haus gut vorsteht, das heißt da weiter, einer, der seinem eigenen Hause wohl vorsteht und die Kinder mit aller Würde in Schranken hält. Das ist jemand, der seine häuslichen und familiären Angelegenheiten wohl zu ordnen weiß und zu Hause eine glaubwürdige geistliche Leiterschaft ausübt. Wenn aber jemand seinem eigenen Hause nicht vorzustehen weiß, wie wird er dann für die Gemeinde Gottes sorgen, fragt Paulus. Wer das eben nicht tut, der kann die Gemeinde auch nicht glaubwürdig vorstehen und sie leiten. Er soll seine Kinder in Schranken halten, also sie nicht einfach gewähren lassen, Stichwort antiautoritär, sondern ihnen gute Grenzen setzt, sie führt. Denn in der Gemeinde soll er das ja auch tun. Und er soll kein Neuling sein, kein Neugepflanzter, heißt das wörtlich, im Glauben und in der Gemeinde. Kein Neubekehrter, dem noch die erforderliche Übersicht und eine gewisse Reife auch fehlt. So ein Neuling, warnt Paulus, wird sich schnell etwas auf seine eigenen Fähigkeiten einbilden. Was er alles kann, was er alles für Möglichkeiten hat. Und Hochmut kommt bekanntlich vor dem Fall. Er sollte sich in der Gemeinde schon bewährt haben. Geistliche Fortschritte sollten erkennbar geworden sein. Wobei ich einfügen möchte, das ist nicht unbedingt eine Frage von Lebensjahren. Es kann manch einer nach 5 oder 10 Jahren mehr gereift sein, als manch anderer es nach 50 Jahren noch nicht ist in der Gemeinde. Und er muss ein gutes Zeugnis haben von denen außerhalb der Gemeinde, damit er nicht der Lästerung und Schlinge des Teufels verfällt. Also ein guter Leumund außerhalb der Gemeinde in der Öffentlichkeit, sonst wird der Name Gottes und die Gemeinde um seines Willen verlästert und in den Dreck gezogen. Es gibt viele traurige Beispiele dafür. Denn die Gemeinde gehört zur Öffentlichkeit. Und wer eine Gemeinde mitleitet, steht darum nicht der Öffentlichkeit. Es wiegt darum doppelt schwer, wenn sie sich öffentlich erkennbar verschulden. Die Gemeinde dadurch in Verruf bringen und es wird auf die Gemeinde geschlossen von ihnen. Darum legt die Bibel so großen Wert auf die Vorbildfunktion. Und nun wieder meine Frage, ist das alles wirklich so hochgegriffen? Ist das alles so unmöglich? Sind das nicht eigentlich geistliche Eigenschaften, die für jeden Nachfolger Jesu normal und erstrebenswert sein sollten? Ich möchte gerne verhindern, dass wir das alles so hochhängen, dass wir da irgendwo hinschauen zu unerreichbaren Höhen, sondern ich möchte das runterbringen auf uns, auf jeden Einzelnen, das, was da steht. Das ist dir durch Jesus Christus auch möglich. So sollst du leben, jeder von uns. Also nicht irgendwie groß, sondern jeder von uns. Das ist eigentlich nicht zu viel verlangt. Mit Gottes Hilfe kann man dahin wachsen. Ist das möglich? Hüten wir uns also vor Missverständnissen, dass wir diese Voraussetzungen nicht als perfekte Bezeichnungen verstehen. Niemand ist perfekt. Keine dieser Eigenschaften soll perfekt sein. Wir dürfen diese Kriterien auch nicht verwechseln mit Paragraphen eines Gesetzbuches. Damit würden wir dem Irrtum der Gesetzlichkeit verfallen und Urteile fällen über andere. Nein, es geht nie darum, in der Gemeinde vollkommen fertige Leiter, Seelsorger, Lehrer oder andere Dienstträger zu finden, sondern alle diese Hinweise sind wachstümlich gemeint. Da soll man hinwachsen. Dies, was da steht, soll in einem erkennbaren Grad vorhanden sein. Darum geht's. Paulus sagt, nicht, dass ich schon ergriffen hätte oder schon verkommen sei, ich jage ihm aber nach. Und genau diese Demut, diese Einstellung, dieser Eifer ist es, der von jedem von uns erwartet wird und darum auch von jemandem, der dazu berufen wird, die Gemeinde mit zu leiten. Sich von seiner Gnade und Vergebung abhängig zu wissen. Wie steht es nun mit den praktischen Fähigkeiten. Damit haben wir eine neue Folie. Das erste Stichwort, was eigentlich hingehört, das war schon zu lesen bei der ewigen Beschreibung. 1. Timotheus 3, Vers 2 nennt Paulus die Eigenschaft eines Leidenden, dass er lehrfähig sein soll. Viele meinen darum, dass ein Ältester predigen können muss. Das stimmt aber nicht. Hier steht, lehrfähig zu sein. Was heißt das? Ein Ältester sollte sich mit dem biblischen Wort so vertraut machen, dass er die biblische Wahrheit anderen vermitteln kann, dass er sie einem anderen erklären kann, dass er andere nach dem Wort unterweisen und ermahnen, ermutigen und stärken kann. Das ist hiermit gemeint. Dann kann er auch falsche Lehre zurückweisen. Wenn einer dann auch noch predigt, schön, dann freuen wir uns drüber. Ist aber keine Bedingung. Jemals nach meinem Verständnis. Und dann hören wir das, was wir hier vor uns sehen, was Petrus an die Ältesten schreibt. Weidet die Herde Gottes bei euch. Bleiben wir bei dem Satz mal stehen. Sie beschreibt ihren Dienst und vergleicht sie mit Hirten, eine Herde. Hirten leiten und versorgen ihre Herde. Führung und Fürsorge sind Eigenheiten eines Hirten. Führung helfen, die Gemeinde zu den Zielen Gottes hinzuführen, seinen Willen zu erkennen und zu tun. Und Fürsorge dafür Sorge tragen, dass die Gemeinde, dass die Geschwister geistig wachsen können, durch Lehre und durch Seelsorge. Solche Menschen sind dann bereit, Verantwortung für das Ganze der Herde zu übernehmen, das Ganze und jeden Einzelnen ins Blickfeld zu nehmen. Es gibt manche, die auch eine ausgeprägte Begabung zur Leitung haben, ein Charisma, das Gott nicht allen, sondern das Gott einigen gibt. Zum Beispiel schreibt Paulus in Römer 12, Vers 8, von denen, die der Gemeinde vorstehen, dass sie es mit Eifer tun sollen. Vorstehen heißt bereit, Verantwortung für das Ganze zu übernehmen, heißt auch voranzugehen, persönlich und sich nicht den kleinsten gemeinsamen Nenner nur zu vertreten in der Gemeinde. Also das, was so gerade noch Konsens ist, nein. Es heißt auch, ein Stück weit mit dem Mut des Herrn voranzugehen, damit die Gemeinde sich orientieren kann. Und einen zweiten Ausdruck gebraucht Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 28. Dort spricht er von mehreren Gaben, unter anderem von Gaben der Leitungen, steht da wörtlich. Damit ist der Steuermann gemeint. Der Steuermann, das Fremdwort ist Kyberneten, für die das schon mal gehört haben. Da steht hier das Wort. Kyberneten sind mit Steuerung und Regelung beschäftigt. Und das ist übertragen auf die Gemeinde, dass sie einen Blick dafür haben, wo will Gott mit der Gemeinde hin, was sind seine Ziele und wie gehen wir miteinander auf diese Ziele hin. Und er achtet darauf, wo weichen wir vom Weg ab des Wortes, wo müssen wir uns korrigieren, wo müssen wir neu anfangen. Dies alles wird mit dieser Gabe umschrieben. Und es gibt Menschen, die haben einen ausgeprägten Sinn dafür. Ihr seht also, die Aufgaben in einem solchen ältesten Kreis sind sehr vielfältig. Und das hat eben nicht jeder alles, sondern alle gemeinsam. Dadurch, dass man ein Team bildet. Leitung ist im Neuen Testament immer Aufgabe eines Teams. Gerade darum, weil man sich im Team ergänzt mit den Gaben, mit den Schwerpunkten, die da sind. Und da kann vieles von den Begabungen hineinfließen. Auch hier kommt es aber wieder auf die Einstellung und auf den Charakter an. Also nicht gezwungen, sondern gern soll die Aufgabe wahrgenommen werden. Nicht aus Gewinnsucht, sondern mit selbstloser Hingabe. Und spielt euch nicht als Herrscher über die Anvertrauten auf, sondern werdet Vorbilder der Herde. Davon soll ihre Arbeit geprägt sein. Man nennt das heute die Soft Skills. Oder einige davon jedenfalls. Sie pochen zum Beispiel nicht aufgrund ihrer Position auf Gehorsam, sondern versuchen vielmehr durch ihr Vorbild andere zu gewinnen. So beschenkt Gott seine Gemeinde mit Menschen, sie dadurch zu leiten und Orientierung zu geben, dass sie Vorbilder der Gläubigen werden. Sie lassen sich in ihrem Leben, in ihrem Reden und Tun erkennbar von Jesus prägen. Sie befleißigen sich, mit seinem Wort zu leben, seinen Willen zu tun und ermutigen andere zur Nachfolge und können sie anleiten zur Nachfolge. So beruft Gott Menschen, die er begabt und deren Gaben oft erst richtig erkennbar werden, wenn sie innerlich sich ein Ja gefunden haben zu diesem Dienst. Schaut euch um, heißt es einmal, als in Jerusalem Menschen gefunden werden mussten, die sich um die Witwen kümmerten, die versorgende Witwen kümmerten. Schaut euch nach geeigneten Menschen um. Und wenn wir darauf achten, dann auch darauf, wo gibt es Ansätze von Begabungen, von Fähigkeiten, wo hat er das oder sie vielleicht schon einmal gezeigt in einer Gruppe irgendwo, wo etwas, wird das etwas erkennbar von dem? Paulus sagt aber noch etwas Wichtiges in einem anderen Brief. Und zwar im Epheserbrief finden wir die Aussage, und er hat gegeben etliche zu Aposteln, etliche zu Propheten, etliche zu Evangelisten, etliche zu Hirten und Lehrern, um die Heiligen, also die Gläubigen, für das Werk des Dienstes zuzurüsten zum Aufbau des Leibes Christi. Von den hier genannten 5 Diensten haben wir bisher allein über die Hirtenaufgabe gesprochen, mehr oder weniger. Hier aber gibt es noch mehr Begabungen, von denen Paulus spricht. Der Epheserbrief ist ein Rundbrief gewesen an mehrere Gemeinden, wo Paulus gewirkt hat. Das heißt, er galt für alle Gemeinden und sie sollten jeweils lesen und das sich aneignen und ihre Situation umsetzen, was er da schreibt. Und das gilt auch für diese Beschreibung, die wir hier vor uns haben. Wir haben noch nicht genügend beachtet, dass zuerst auch Apostel und Propheten genannt werden. Nun kann man sagen, gut, die gab es damals. Paulus selbst sagt ja etwas später, dass die Gemeinde aufgebaut ist auf der Grundlage der Apostel und Propheten, die also Grundlage gelegt haben. Was wir von den Aposteln und Propheten wissen, das haben wir in der Bibel, im Neuen Testament. Die Lehrbriefe der Apostel sind Lehre der Apostel und Propheten für uns heute, die Maßstab sind, an dem wir uns orientieren müssen. An dieser Grundlage vorbei kann man nicht Gemeinde bauen. Und diese Dienste, die geschildert werden, können nicht neben dem Fundament bauen, das gelegt ist, sondern müssen auf dem Fundament aufbauen. Es sind Begabungen, die Gott auch heute schenkt. Begabungen von Menschen in der Gemeinde und für die Gemeinde. Hinweis darauf, dass Gott Menschen leitende, verantwortliche Aufgaben zuteilen will, die etwas Apostolisches, etwas Prophetisches, Evangelistisches, Hirtenhaftes und Lehrhaftes bringen in ihrem Herzen und in ihrer Ausrichtung. Damit die Gemeinde sich nicht nur um sich selbst dreht, sondern damit sie die Weite des Reiches Gottes ins Blickfeld nimmt. Dass sie merkt, wir sind nicht nur für uns da, wir sind für die Welt, für die Menschen da. Darum sind diese Begabungen so wichtig, Apostel. Die Apostel heißt Gesandte, gab es übrigens nicht nur die 12, es gab eine ganze Zahl von späteren Aposteln noch, zum Teil namentlich genannt. Die Apostel, das heißt wörtlich Gesandte, waren die Missionsstrategen des Reiches Gottes. Apostel hatten 2 Standbeine, das eine ist in der Gemeinde, im Ort, im Dienst, das andere ist das Reich Gottes, das über eine Gemeinde hinausgeht. Beides können wir in der Biografie von Paulus gut nachfinden, nachlesen. Apostel erschließen neues Land für das Evangelium. Sie tragen das Evangelium weiter an Orte, wo es bisher noch nicht gewesen ist. Apostel denken, planen und handeln strategisch, damit das Evangelium weiterkommt. So wie Paulus darauf aus war, Schwerpunkte des Römischen Reiches wie Ephesus, wie Korinth, Rom zu erreichen, ganz strategisch, um dort zu pflanzen, damit es von dort aus sich weiterentwickelt. Apostel sind geistliche Eroberer, Horizonterweiterer, Grenzerweiterer für das Reich Gottes. Diese Begabung, diese Eigenschaft, dieses Dringen, dieses Drängen, diese Sicht brauchen wir heute auch in der Gemeinde, um Gottes Sache besser in die Gesellschaft hineinzutragen. Propheten. In Antiochia gehörten Apostel, Propheten und Lehrer zur Leitung der Gemeinde. Den Propheten offenbart Gott eine Schau, seine Schau der Dinge im persönlichen Leben Einzelner oder aber auch im gemeindlichen Leben. Propheten sind Menschen, die ein Wort oder ein Bild zur Stunde für die Situation einer Gemeinde haben, die tieferes Licht werfen und konkret auch einen Blick in die Zukunft aufzeigen, wo Gott durch sie spricht und die Gemeinde prüft und bejaht. Darum sind in der Leitung der Gemeinde am besten auch Menschen mit dieser Begabung aufgehoben. Wir brauchen sie auch dort. Bleiben noch Evangelisten und geistliche Lehrer. Die Gabe des Evangelisten ist nötig, um der Gemeinde zu helfen, das Evangelium, die gute Nachricht in ihrer Nähe zu verkündigen. Geistliche Lehrer sind Menschen mit einer Begabung, die die Gemeinde biblisch unterweisen können, damit sie auf dem Fundament aufbauen und zugerüstet werden, Gott zu dienen, damit die Gemeinde wächst und vorankommt. Zusammen mit den Hirten, von denen zu Anfang die Rede war, ergibt sich hiermit das Bild des sogenannten fünffältigen Leitungsdienstes, wenn auch nicht als Personen, aber doch nach Begabungen für heute gültig sind. Die letzte Folie können wir nochmal einblenden, Michael, wo ich das mal zusammengestellt habe. Das könnt ihr mal ein bisschen darüber nachdenken. Das bringt das ein bisschen in ein Schema hinein. Da sieht man ein bisschen auch die Schwerpunkte. Der Apostel ist der Daumen, also auf geht's, der Aufbruch, das Reich Gottes in die Gesellschaft zu tragen. Propheten sind die Zeigefinger Gottes, die ermahnen, ermutigen, Geistesleitung vermitteln können. Die Evangelisten sind die Mittelfinger, das ist der längste Finger, die gehen hinaus. Alle raus hier, also alle auf die Straße am besten und alle reinkommen, damit sie Jesus kennenlernen. Das ist so der Wunsch der Evangelisten. Die Hirten sind die Ringfinger der Gemeinde. Ringfinger, Ehering, Gemeinschaft, Heimat bilden in der Gemeinde. Die Lehrer sind der kleine Finger, ja, dass es ins Ohr geht, die Lehre ins Ohr und ins Herz hineingeht, die die Wahrheit bringen, Stabilität vermitteln. Nehmt das einfach mal so als Bild hin, als Begabungen, die bis heute erforderlich sind und Gott auch unter uns wirken will. So lasst euch also leiten und schaut und macht der Gemeindeleitung Vorschläge, wo ihr Ansätze erkennt, dass da Menschen sind, die in diese Aufgabe berufen werden können und die auch in diese Aufgabe hineinwachsen können, die noch nicht fertig sind. Aber wo ihr Potenzial seht, Luft nach oben, wo ihr merkt, das könnte ein Weg sein, dass sie mit Erfahrenen zusammen dann weiter wachsen und als Älteste in der Gemeinde Dienst tun. Ganz kurz ein Schlusswort. Wenn jetzt von Führung die Rede ist, von Leitung, dann möchte ich ganz kurz noch dem entgegenwirken, dass jemand denkt, naja, für mich trifft das ja nicht zu, ich werde ja nicht in die Gemeindeleitung gewählt. Habt ihr schon mal was von persönlicher Lebensführung gehört? Natürlich habt ihr das. Das heißt, jeder Einzelne führt doch ein eigenes Leben. Jeder von uns hat sein eigenes Leben erstmal zu leiten, zu führen. Denke mal daran, dass deine Lebenszeit dir von Gott anvertraut worden ist. Du bist nicht zufällig hineingeworfen worden ins Leben. Darum bist du für Gott verantwortlich für dein Leben. Darum übernimm Verantwortung für dein Leben, dass Gottes Absichten mit dir zur Erfüllung kommen. Egal, wo du in der Gemeinde immer stehst oder im Leben gerade unterwegs bist. Jeder Einzelne ist zum Beispiel dafür verantwortlich, wie er mit seiner Zeit umgeht. Lerne es, mit deiner Zeit umzugehen, dich daran selbst zu führen, unter der Leitung Gottes. Lerne, mit deinen Gaben umzugehen, sie einzusetzen. Lerne, Verantwortung zu übernehmen für die Menschen, die dich umgeben, die dir anvertraut sind, in der Familie vielleicht, woanders, in der Gemeinde, in einer Gruppe. Übernimm Verantwortung dafür, wie du mit deiner Macht umgehst, die dir gegeben ist, Einfluss, die dir gegeben ist. Macht ist nichts Schlechtes, es kommt darauf an, was man damit macht. Hinweis auf die deutsche Geschichte, macht den Missbrauch von Macht deutlich. Aber jeder von uns hat dort Einfluss, wo ihm Menschen anvertraut worden sind. Dass er verantwortlich damit umgehen lernt. Für das, was du sagst und was du tust. Dann kannst du in deinem Bereich anfangen zu leiten, dein eigenes Leben verantwortlich zu führen, Projekte vielleicht zu übernehmen, Menschen anzuleiten, ein Team, eine Gemeindegruppe, dort mitzuarbeiten, sie zu leiten. Und das kann dann eben auch dann einmal zu größeren Aufgaben führen, wie eine Organisation, wie eine Firma im Beruf oder eben auch in der Gemeinde. Darum lass dir dieses Wort, wenn du denkst, ich bin jetzt nicht gerade auf dem Sprung in die Gemeindeleitung, doch dazu dienen, dein eigenes Leben unter der Leitung Jesu zu führen, damit du es lernst, in deinem Bereich Führung zu übernehmen, damit du zugerüstet wirst für deinen Bereich, damit Gott an dir wirken kann, dass er dich als Leiter formen kann und vorbereiten kann für Aufgaben, die für die Gemeinde oder wo du für die Gemeinde einmal sehr wichtig werden könntest. Das als Schlusswort. Also ihr Lieben, schaut euch um, holt die ganzen Bedingungen oder Voraussetzungen schön herunter. Denkt daran, es ist eigentlich eine ganz normale Beschreibung für jeden einzelnen Nachfolger. Bestimmte Gaben können sich erst entwickeln, sie sind vielleicht noch nicht so offenkundig geworden. Gott schenkt auch dann, wenn er beruft, auch die Gaben dazu. Und dann bin ich gewiss, dass Gott uns auf einen Weg führt, in diesem Jahr und in den nächsten, wo Gott Menschen beruft in Leitungsaufgaben bis hinein in die Leitung der Gemeinde. Und dann wird Gott uns dabei segnen. Ich wollte heute nicht so sehr sagen, was es jetzt heißt, als Ältester zu leben und zu wirken. Das ist ein Thema, vielleicht wenn wir die Wahl hinter uns haben. Sondern, liebe Geschwister, dass ihr einmal einen Blick dafür bekommt, was heißt das, wenn ihr jetzt aufgerufen seid, der Gemeindeleitung Vorschläge zu machen. Möge Gott diesen Prozess in unserer Mitte leiten und segnen. Amen.